wir kennen alle die Umfragen, 80% oder so lehnen den Genderstern ab. Ja, aber wir können auch anders fragen, wie viele Leute finden denn, dass Kandidaten das angemessene Wort ist, um Kandidatinnen und Kandidaten zu bezeichnen. Und das sind nur 20% oder so.
Jugendwort des Jahres, wie stehst du dazu? Also dieses Jahr ist es Aura.
Ich finde es okay. Ich danke dem Himmel, dass es nicht Talahon geworden ist. Dann hätte nämlich vor allem eine Ecke des öffentlichen Diskurses gejubelt, nämlich Rechtsaußen, die ganz klar mit dem Ziel reingegangen sind, dieses Wort zum Jugendwort zu machen. Gab es Aufrufe und so, und es ist einfach rassistisch.
Was los Wissenschaft? Der Podcast mit Dr. Lisa Ringener und Dr. Jan-Philipp Rudloff. Hallo ihr da draußen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Was los Wissenschaft? Ich bin Lisa und bei mir ist heute Jan. Hallo Jan.
Hi Lisa.
Jan ist Psychologe und ich bin Physikerin und wir sprechen hier mit Leuten aus der Wissenschaft über ihr Leben, aber auch über ihre Themen. Und heute mit dabei ist Professor Dr. Simon Meyer-Vieracker. Hi Simon.
Hallo zusammen.
Hi Simon, schön, dass du da bist. Ich stelle dich einmal ganz kurz vor. Du bist Sprachwissenschaftler und Professor an der Technischen Universität Dresden und du forschst zu Kommunikation in digitalen, vor allem sozialen Medien und bist da aber auch selbst aktiv, nämlich als Fußballlinguist und vor allem auf TikTok ein richtiger Wissenschaftskommunikationsstar mit aktuell über 110.000 Followern. Der Account ist auch preisgekrönt. Letztes Jahr hast du den Preis Die Goldenen Blogger erhalten und wir freuen uns heute, über deine Kindheit zu sprechen, über deinen Weg in die Wissenschaft, über das Reizthema Gendern und auch darüber, warum viele Leute ausrasten, wenn man sprachliche Fehler macht. Und das Einzigste, was jetzt noch fehlt, ist unsere Einstiegsrubrik, nämlich das Vorurteil. Wir fragen am Anfang immer, ob es ein Vorurteil gibt über, in deinem Fall, Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler und ob das denn stimmt. Fällt dir da irgendwas ein?
Ja, es gibt eine ganze Menge von Vorurteilen. Was ich regelmäßig beobachte, ist, wenn ich Menschen begegne und irgendwann dann mal mit der Information rausrücke, dass ich Sprachwissenschaftler bin, dann kommt immer so diese Reaktion, oh, jetzt muss ich aufpassen. Ja? Weil sie dann Sorge haben, dass weil sie Dialekt sprechen oder aus irgendeinem Grund das machen, was sie selbst für sprachliche Fehler halten, dass ich das immer mitschneiden würde und dass ich dann so sie innerlich anzählen würde und immer korrigieren wollte und dass sie sozusagen in meiner Achtung sofort sinken würden, weil sie kein richtiges Deutsch können.
Und ist was dran?
Nein. Also da ist nichts dran. Zumindest nicht, dass ich die Leute anzählen würde. Also wenn ich mich mit Menschen unterhalte über Alltagsthemen, dann läuft nicht immer dieser Radar mit, dass ich darauf achten würde. Aber selbst wenn, dann schaue ich eigentlich immer mit einer großen Begeisterung für die Vielfalt der gesprochenen Sprache auf das, was die anderen sagen und auf keinen Fall mit dem Motiv, es korrigieren zu wollen.
Und es gibt so gar keinen typischen Fehler, der dich total auf die Palme bringt. Also bei mir gibt es das zum Beispiel, deswegen frage ich.
Was ist denn der?
Also bei mir ist es auf jeden Fall Einzigste zu sagen. Also das ist, das liegt aber auch daran, dass ich so denke, das ist wirklich so häufig schon besprochen worden. Also das ist doch eigentlich, das ist so wirklich sowas, das man eigentlich mitbekommen haben müsste. Aber ja.
Naja, es ist ja einfach auch ein bisschen eine Dialektfrage. Also ich komme ja aus dem südlichen Schwarzwald und da ist es einfach völlig normal, Einzigste zu sagen. Das ist mündlich, umgangssprachlich vollkommen etabliert. Und es gibt ja auch Gründe, oder man kann ja auch erklären, warum Leute Einzigste sagen. Ja? Und wenn wir sagen Einzige, das klingt irgendwie intuitiv nach zu wenig. Sodass dann ein Ste noch drangehängt wird. Insofern lässt sich das erklären und das ist mein Take dazu.
Ja, Jan, da musst du jetzt immer dran denken, wenn das jemand sagt. Also es war doch eine super Erklärung.
Ich versuche es.
Ich selber habe, glaube ich, keinen Fehler, der mich im Gesprochenen auf die Palme bringt. Was mich sehr stört, ist im Geschriebenen das Vorfeldkomma.
Was ist das?
Das Vorfeldkomma ist, also im Deutschen ist es so, dass das, was in Aussagesätzen vor dem finiten Verb steht, vor dem flektierten Verb, das nennen wir das Vorfeld Und es kann besetzt sein durch ein Personalpronomen, ne? Ich heiße Simon, aber auch mit einer komplexeren Phrase, zum Beispiel wegen schlechten Wetters. Und dann machen häufig Leute ein Komma. Komma, bleibt das Schwimmbad geschlossen? Ja, das ist aber falsch.
Oh,
Das
okay.
Vorfeld wird nicht mit Komma abgetrennt, egal wie viel da reinkommt. Und das ist was, was ich in jeder Hausarbeit von Studierenden mehrfach beobachte. Und das ist so einfach, die Kommaregeln sind eindeutig. Da kommt kein Komma hin, aber es wird halt trotzdem häufig. Und das bringt mich auf die Palme.
Wow, okay. Da bin ich froh, dass ich keine Hausarbeit bei dir geschrieben habe.
Ich wollte gerade schon Entwarnung geben, dass man sich keine Sorgen machen muss, aber das klang jetzt schon wieder ein bisschen anders, zumindest bei Texten. Kannst du dich denn daran erinnern? Wir fragen am Anfang immer, was unsere Gäste und Gästinnen in ihr Freundebuch damals geschrieben haben als Berufswunsch. Kannst du dich daran erinnern, was du damals reingeschrieben hast?
Ja, ich habe zuerst Tierarzt reingeschrieben, in einem Alter, als ich noch nicht in
Klassiker.
der Lage war, selbstständig zu denken. Also man mag ja von Rudolf Steiner halten, was man will, ja, aber Rudolf Steiner hat gesagt, dass Kinder unter 7 und eigentlich auch unter 14 Jahren nicht wirklich in der Lage sind, eigenständig zu denken. Und bei mir war das, was Berufswünsche anbelangt, auf jeden Fall so, weil ich das Tierarzt habe ich bei meiner Schwester einfach ab nachgeplappert. Die ist Tierärztin tatsächlich.
Ah, okay. Cool.
Und dann später kam Förster dazu, weil ich aus einer Försterfamilie stamme. Also nicht direkt, aber so Ur-Ur-Großonkel und so. Und da waren einige auch berühmte Förster dabei. Das wollte ich dann, bis ich mein Praktikum gemacht habe in dem Job. Und dann wollte ich es nicht mehr.
Ah, okay. Das sind ja eigentlich eher so, ja, naturverbundenere Jobs. Tierarzt kann man jetzt so bestreiten, inwiefern das naturverbunden ist, aber eher sowas, also schon was sehr anderes als das, was du jetzt machst.
Ja.
Bevor wir zu der Frage kommen, wie du dann letztendlich in der Wissenschaft gelandet bist, warst du denn, wenn man jetzt Professor ist, würde ich mal unterstellen, dass man schon ein gewisses Maß an Nerdigkeit mitbringen muss, weil man sich ja über Jahre sehr detailliert mit einzelnen Themen auseinandersetzen muss, und zwar weit über das hinaus, was so die meisten irgendwie ja, an Interesse mitbringen würden für einzelne Themen. Warst du schon als Kind ein kleiner Nerd?
Ich glaube schon in manchen Dingen, also ich habe immer gerne geschrieben, alles Mögliche, Gedichte, Texte, Essays, auch so weit über das, was man in der Schule machen muss, hinaus. Ich habe mich früh angefangen für Philosophie zu interessieren, was auch damit zu tun hatte, dass ich an einem altsprachlichen Gymnasium war und dann auch Latein und Griechisch gelernt habe, sogar mit Griechisch Leistungskurs. Und
Wow.
da haben wir dann halt Platon und den ganzen Kram gelesen. Und wie alt war ich da? So 16, 17 oder so, habe ich so diese 1200-seitige Weltgeschichte der Philosophie von Stör durchgearbeitet. Was, ja, das machen, glaube ich, nicht viele. Ja? Und ich weiß nicht, ob ihr mal Sophies Welt gelesen habt.
Ja, tatsächlich habe ich mal zur Konfirmation habe ich es geschenkt bekommen von meiner Tante.
So, und das ist ja zumindest am Anfang so, dass sie immer diese Briefe bekommt. Alle Leute in meiner Klasse haben das Buch gelesen, aber haben nur die normalen Passagen gelesen und die Briefe haben sie immer weitergeblättert. Und bei mir war es andersrum. Also ich fand die Geschichte blöd, aber fand die philosophischen Teile interessant. Ja, das sind vielleicht so Hinweise.
Ja, total. Du hast dann auch Philosophie studiert, ne? Im Bachelor
Ja.
zumindest noch. Oder damals noch
Ja.
was
Also es gibt ja
Diplom wahrscheinlich.
das ist nicht das Freundebuch, aber in der Abiturzeitung, in der Abi-Zeitung, da hatten wir so eine Rubrik, was willst du denn mal werden, mein Kleiner? Und da haben wir alle unsere Berufswünsche reingeschrieben. Und ich habe reingeschrieben, Philosoph im Nebenfach. Ja, und das bin ich auch geworden. Also ich habe es im Nebenfach studiert. Ja.
Bei uns wurde da reingeschrieben, was andere glauben, was man wird, was auch interessant ist.
Ja. Was stand bei dir? Wisst ihr das noch?
Ja, es passt nicht so gut. Aber also bei mir stand Bundeskanzler.
Ah, okay.
Es kann ja noch werden, kann noch
Who
werden.
knows, who
Nein,
knows?
ich war weder Schulsprecher noch irgendwas oder auch nicht, war nicht mal Klassensprecher. Also ich weiß nicht, wie das da reinkam. Und ich, ja, es ist war und ist nie ein, also war und ist kein Berufswunsch. Was stand bei dir? Weißt du das noch, Lisa?
Ich glaube, bei mir hat meine Freundin Physik- und Mathelehrerin hingeschrieben. Richtig langweilig, weil ich habe ja auch auf Lehramt studiert am Anfang und habe dann nach einem Semester auf Bachelor gewechselt. Ich dachte, Moment mal, ich möchte ja gar keine Lehrerin werden, dann muss ich es ja gar nicht machen. Naja.
Ja, voll. Und wo du gerade gesagt hattest, wo du gerade sagtest, dass du dich für Sprache immer interessiert hast und auch selber geschrieben hast. Du hast ja dann nicht nur studiert, sondern du hast dich ja dann nach dem Studium auch aktiv für die Wissenschaft entschieden. Kannst du noch so ungefähr dich daran erinnern, was so die ausschlaggebenden Gründe waren dafür?
Also ich bin nicht mit dem Ziel, Wissenschaftler zu werden, ins Studium reingegangen. Ja, überhaupt nicht. Ich habe angefangen zu studieren, habe auch verschiedene Praktika gemacht. Also ich habe ja übrigens nicht Linguistik studiert, sondern Kommunikationswissenschaft und habe dann in so verschiedenen Marketingabteilungen und so habe ich meine Praktika gemacht, weil ich schon das Ziel hatte, eigentlich in diesen Bereichen zu arbeiten. Und ich habe dann in der Magisterarbeit so gefühlt das erste Mal wirklich wissenschaftlich gearbeitet. Das war so das erste Mal im Studium, wo ich mich mal wirklich mit einem Thema intensiver beschäftigt habe. Und das hat gut funktioniert, es hat mir Spaß gemacht, ist auch eine gute Arbeit geworden, glaube ich. Und habe dann gedacht, es kann jetzt nicht alles gewesen sein. Jetzt habe ich gerade mal angefangen, hab gerade mal so kapiert, was das eigentlich ist. Und dann war es eigentlich klar, dass ich mit der Diss weitermache. Und dann bin ich so reingerutscht. Ein bisschen ist dann so irgendwann, fehlen dann auch die Ideen, was man sonst machen soll. Ja. Und wenn es gut läuft, dann bleibt man dabei. Also ich bin jetzt auch nicht mit dem Ziel, Professor zu werden, in die Promotion gegangen, sondern ich dachte, ich will jetzt nochmal Wissenschaft machen, wo ich gerade kapiert habe, was es eigentlich ist. Und dann nach der Diss habe ich mir gedacht, jetzt probierst du es mal mit Postdoc-Positionen und wenn es klappt, dann klappt's. Und es hat geklappt, Gott sei Dank.
Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal über zu unseren fünf schnellen Mythen, die Lisa jetzt kurz vorstellt.
Sehr gerne. Hier haben wir fünf Mythen, die über dieses Fach, in diesem Fall Sprachwissenschaften, kursieren, uns rausgesucht. Und würden dich bitten, einfach ganz schnell Ja oder Nein zu antworten, damit wir diese Mythen jetzt endlich mal debunken können, also mal aufklären können, was es jetzt wirklich wahr und was es unwahr. Deswegen jetzt.
Fünf schnelle Mythen.
Simon, bist du bereit?
Ja.
Super. Mythos 1. Das macht Sinn, ist sprachlich falsch.
Nein.
Yes.
Zweitens, yes. Zweitens. Und jetzt entschuldige dieses Wort, aber SprachwissenschaftlerInnen sind kleine Sprachnazis.
Nein.
Haben wir auch ja am Anfang eigentlich schon ziemlich debunked, weil man darf ja sogar in der Nähe von Simon Einzigster sagen. Also alles in Ordnung. Drittens, SprachwissenschaftlerInnen legen fest, was richtig oder falsch ist in der Sprache.
Nein.
Und viertens,
Obwohl,
Sprachwissenschaftler, ja?
ich glaube, ich muss doch Jein sagen.
Okay, dann gehen wir gleich nochmal drauf ein.
Okay, da bin ich mal gespannt. Okay, dann viertens, SprachwissenschaftlerInnen sprechen viele Sprachen.
Nein.
Und dann fünftens, Dialekte sind keine echten Sprachen.
Nein.
Super, dann hast du es geschafft, fünf schnelle Mythen. Jetzt müssen wir natürlich einmal kurz reingehen. SprachwissenschaftlerInnen legen fest, was richtig oder falsch ist in der deutschen Sprache. Da kam jetzt ein entschiedenes Nein, Jein von dir, ein entschiedenes Jein von dir. Was steckt dahinter?
Dahinter steckt, dass es eigentlich nur einen Bereich gibt in modernen Standardsprachen wie dem Deutschen, wo es wirklich ein richtig oder falsch gibt im Sinne einer echten Verbindlichkeit und das ist die Rechtschreibung. Und da gibt es ja ein amtliches Regelwerk, was in zwei Bereichen wirklich verbindlich ist, nämlich in Schule und Verwaltung. Verwaltung ist gemeint Gesetzestexte. zum Beispiel, mhm. ne, oder amtliche Bekanntmachungen und so weiter. Die müssen zwingend gemäß des amtlichen Regelwerks der deutschen Rechtschreibung verfasst sein. Und dieses amtliche Regelwerk wird von staatlichen Stellen beschlossen und die Beschlussvorlagen sind Empfehlungen des Rats für deutsche Rechtschreibung und da sitzen unter anderem SprachwissenschaftlerInnen drin. Nicht nur, ja, aber eben auch. Ich kenne auch einige, die in diesem Rat drin sind und die haben jetzt zum Beispiel festgelegt, dass man Spaghetti nicht mehr nur mit G schreiben darf. Das war jetzt ein paar Jahre so, aber es ist jetzt nach den letzten Änderungen, muss man es wieder mit GH schreiben. Okay. Und da gibt es, das sind wie gesagt SprachwissenschaftlerInnen, die sich da zusammentun, die machen empirische Schreibbeobachtungen und lassen da ihre sprachwissenschaftliche Expertise einfließen, um entscheiden zu können, wie die Regeln vernünftigerweise aussehen sollten. Und insofern gibt es doch Bereiche, wo SprachwissenschaftlerInnen das wirklich entscheiden. Ja.
Okay, okay. Da würde mich interessieren, weil jetzt zum Beispiel das Spaghetti-Beispiel, ja, also Spaghetti mit G oder mit GH oder auch ja Delfin wurde mal eine Zeit lang mit F geschrieben oder was war okay, es mit F zu schreiben. Wenn du jetzt diese Empfehlung von diesem Rat der Rechtschreibung siehst und da steht jetzt drin, ab jetzt schreibe ich Spaghetti ohne H, fängst du dann an, Spaghetti anders zu schreiben oder denkst du dir, ich habe jetzt 30 Jahre Spaghetti mit H geschrieben, ich schreibe das jetzt so und das ist eigentlich die richtige Variante.
Was der Rechtschreibrat sagt, kann mir ja herzlich egal sein, ganz ehrlich. Ja? Weil ich arbeite nicht an der Schule, ich schreibe keine Gesetzestexte. In meinen wissenschaftlichen Publikationen kann ich theoretisch schreiben, wie ich möchte. Mhm. Und ich weiche ja auch an einigen Stellen systematisch vom Regelwerk ab, indem ich zum Beispiel den Genderstern benutze. Kommen wir später noch drauf.
Da kommen wir später noch zu. Also das Regelwerk ist jetzt nicht irgendwie so deine Bibel sozusagen.
Nein, ich nehme das interessiert zur Kenntnis. Mich interessiert jetzt zum Beispiel, wie schreibt ihr geliked?
Das Wort, also geliked, das englische Wort, also die Verdeutschung von dem englischen Wort. Ja, das ist schwierig. Ich hätte es G-E-L-I-K-E-D geschrieben.
Ja, ich auch.
Ja, darf man jetzt inzwischen?
Es ist, wie durfte man es vorher schreiben oder wie sollte man es vorher schreiben?
Also G-E-L-I-K-T. Geliked.
Geliked.
Und wie ihr es macht, ist so eine eigentümliche Mischform. Ja, also die englische Endung, aber mit dem G vorne. Aber ist halt eine Variante, die sehr stark benutzt wird. Und deswegen ist sie jetzt sozusagen vom Regelwerk her zugelassen. Ich schreibe geliked mit ET hinten. Was nicht gedeckt ist durchs Regelwerk. Aber es ist für mich die logischste Lösung und deswegen mache ich das einfach so.
Ja.
Ja, okay.
Weil das Like sonst verloren geht, ne? Also wenn man einfach geliked schreibt.
Ja, geliked finde ich auch komisch.
Also geliked finde ich echt seltsam, ja.
Okay, ja, interessant, okay. Da könnte ich den ganzen Tag drüber sprechen, ehrlich gesagt. Okay, aber wir fangen jetzt mal an mit dem Fragenhagel, mit den Fragen zu deiner Arbeit als Professor, zu deiner Forschung. Und da fange ich immer gerne an mit der Frage, was du heute denn so gemacht hast. Es ist, um ganz transparent zu sein, halt noch sehr früh am Tag. Aber ich habe mal gehört, dass du vor allen Dingen vormittags viel TikTok machst. War das auch heute Morgen so?
Ja, ich habe heute Morgen ein TikTok gemacht, aber nur ein ganz kurzes. Das war so ein 7-Sekünder. Und ich wollte eigentlich nur mal ausprobieren, aber gleich der erste Take war so gut, dass ich es hochgeladen habe. Also es kommt auch mal vor, dass ich eine Stunde beschäftigt bin. Also wenn ich eins meiner größeren Linguist-TikTok-Videos mache, wo ich auch nochmal recherchieren muss, dann habe ich dafür eine Stunde, die ich mir nehme.
Mhm. Ja. Also und das machst du jeden Tag? Oder?
Also diese Linguist-TikTok-Videos mache ich nicht jeden Tag, weil ich da auch nicht die Themen für habe und nicht die Zeit. Aber regelmäßig mache ich das.
Okay, wir haben jetzt gerade schon so über diese Vorlage des Rats der Rechtschreibung gesprochen. Also da ging es ja eher so um geschriebenes Deutsch. Wie wird denn festgelegt jetzt welche Aussprache, also wie wir sprechen? Also was gilt da als Hochdeutsch?
Das ist interessant. Was nicht? Ja, das ist ganz interessant. Also ich habe gesagt, es gibt das amtliche Regelwerk der Rechtschreibung. Das ist der einzige Bereich in der deutschen Sprache, wo es wirklich normiert ist, was eigentlich richtig ist und was falsch. Bei der Aussprache gibt es dergleichen nicht. Es gibt sehr wohl sowas wie ein de facto Regelwerk, was aber eine interessante Geschichte hat. Das war nämlich ein gewisser Theodor Siebs, ein Sprachwissenschaftler aus Breslau, glaube ich. Der hat im Auftrag des Deutschen Bühnenvereins die sogenannte Bühnenaussprache mal festgelegt. Das hatte den Hintergrund, dass Schauspielerinnen und Schauspieler mal eine Vorlage haben sollten, wie sie eigentlich sprechen sollen, wenn sie Regionen übergreifend verstanden werden wollen. Und dass sie nicht irgendwie als Süddeutsch oder als Norddeutsch erscheinen, was ja ein Mittel der Charakterzeichnung sein kann. Ja, aber was ist sozusagen mal die neutrale Aussprache? Und das war, wie gesagt, für einen ganz bestimmten Bereich gedacht, nämlich das Theater. Und der hat dann mehr oder weniger zufällig festgelegt, auch auf Grundlage seiner eigenen Präferenzen, dass man zum Beispiel Käse oder, also wie man Käse oder Käse ausspricht. Ich weiß nicht, wie sagt ihr? Mhm. Sagt ihr Käse oder Käse?
Käse.
Nee. Ich versuche Käse zu sagen, ich sage aber mal Käse.
Genau. Käse wäre sozusagen bühnensprachlich korrekt. Dann gibt es das berühmte Beispiel mit König oder König. Da ist halt so, dass eine eher im Norden gebräuchliche Variante, nämlich König, zur Norm erklärt wurde. Aber das ist, wie gesagt, mehr oder weniger zufällig. Bei Käse ist es andersrum. Da ist es die südliche Variante, die richtig gilt. Und das ist so ein Flickenteppich. Und über die Bühnensprache ist das Ganze dann auch eingesickert in den ganzen Bereich Rundfunk, Fernsehen. Und es gibt ja so diesen Mythos, dass man das perfekte Hochdeutschen der Tagesschau hören kann.
Okay, ja.
Und da ist,
oder in Hannover.
Das ist auch so ein Mythos. aber da gibt es eine direkte Verbindung von dieser Bühnenaussprache hin zur Tagesschau. Also professionelle Sprechberufe, ne, die finden wir eben vor allem in den Medien und so. Und ja, und deswegen gibt es auf TikTok jede Menge Accounts. Melanie Wirz ist so eine, die sehr erfolgreichen Content dazu macht, indem sie einfach sagt, wie spricht man Wörter korrekt aus, dialektfrei. Sie ist halt Hörbuchsprecherin, glaube ich, hauptberuflich. In diesem Metier ist es sinnvoll, dass man da so ein Regelwerk hat. Überall sonst hat das keine Verbindlichkeit.
Okay.
Da muss ich einmal kurz reingrätschen, weil ich mich total gewundert habe, dass, also König ist eigentlich richtig, also laut dieser Bühnenaussprache.
König ist richtig.
König.
König, ah genau, das ist nämlich das, was ich immer gesagt bekommen habe. Ich habe mal so ein Sprechertraining gemacht und da hieß es immer, nee, du musst König sagen. Alle X werden zu ich, oder die meisten.
Aber das ist ein G und keine X.
Nee, X. Alle X.
Ah, X.
Das ist halt, wie gesagt, die Empfehlung damals von Theodor Siebs gewesen und das hat sich durchgesetzt. Aber wenn wir uns anschauen, wie der Gebrauchsstandard ist, wie wir das nennen, ja, also was Leute tatsächlich für ein Hochdeutsch sprechen, dann sehen wir, dass das halt nur im Nordwesten sogar nur wirklich verbreitet ist.
Sehr schön. Also ob man jetzt Spaghetti mit GH oder mit G schreibt oder Delfin mit F oder PH, Sprache verändert sich auf jeden Fall. Und ein Teil, der gerade sehr kontrovers diskutiert wird, ist natürlich das Gendern in der deutschen Sprache. Jan hat neulich ein Interview gesehen mit einem sächsischen CDU-Politiker, der auch in diesem Interview von Kandidierenden gesprochen hat und nicht von Kandidaten. Ist Gendern vielleicht schon Teil der deutschen Sprache und wird sich jetzt auch längerfristig durchsetzen? Was ist so deine Meinung dazu?
Also natürlich ist Gendern Teil der deutschen Sprache. Einfach weil es halt faktisch existiert. Und weil es zu beobachten ist und weil es so breit im Gebrauch ist, dass es schlicht falsch wäre, es in einer Dokumentation des aktuellen Deutsch, dass es nicht zu berücksichtigen wäre, definitiv falsch. So. Insofern Es ist halt noch nicht Teil des amtlichen Regelwerks, mit Betonung auf noch, ja, weil sich der Rat für deutsche Rechtschreibung ja vorbehalten hat, das gegebenenfalls mal anders zu sehen. Ne? Sie sagen halt, die Lage ist im Moment zu unübersichtlich und noch sind zu viele Dinge ungeklärt, weswegen wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht die Aufnahme des Gendersterns ins Regelwerk empfehlen können. So sinngemäß haben sie es gesagt. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich jetzt an einem Punkt sind, wo man mal so erste Prognosen schon machen kann. Ob sich der Genderstern durchsetzen wird, keine Ahnung. Ich habe so meine Zweifel, weil es doch sehr viel Widerstand gibt und weil wir auch wieder beobachten können, dass viele Leute wieder davon weggehen. Vielleicht wird es der Doppelpunkt, keine Ahnung. Ne?
Ja.
Aber der Genderstern ist ja der Versuch, die alleinige Sichtbarkeit des männlichen Geschlechts irgendwie zu umgehen und auch andere Geschlechter als nur männlich-weiblich, diese Non-Binarität irgendwie sichtbar zu machen.
Ja.
Und das ist ja nur eine Möglichkeit. Andere Möglichkeiten sind die Neutralisierungen, ne? Kandidierende. So, da ist es, das ist einfach geschlechtsneutral, im Plural zumindest. Das heißt, da können sich alle drin wiederfinden. Und das ist eine sehr elegante Lösung, die auch kaum auf Widerstand stößt. Ne? Also es gibt schon Sachen, Einwohnende zum Beispiel. Ne? Da finde ich auch nicht elegant, weil es das Verb Einwohnen nicht gibt. Ja? Aber sowas wie Mitarbeitende zum Beispiel ist total etabliert.
Studierende.
Studierende, ja. Genau. Studierende übrigens ist ein Wort, was es seit mehreren hundert Jahren gibt. Das ist keine Erfindung der Gender-Befürwortenden. Der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin hält ja immer die Neujahrsansprache und Olaf Scholz gendert auf eine interessante Art und Weise. Also ne, benutzt Neutralisierungen und er benutzt eine Form, die man Splitting nennt. Das heißt, man spricht von Ingenieurinnen und Ärzte zum Beispiel. Dass man mal zeigt, wir sind uns schon darüber im Klaren, dass es nicht nur Männer sind. Man versucht aber, diesen sehr triggernden Genderstern oder Gender Gap oder so zu umgehen.
Er sagt nicht Ingenieurinnen und Ingenieure, das ist ja auch noch eine andere Möglichkeit.
Genau, das ist die Doppelform, sondern
Und er nennt so zwei Berufe und das eine macht er weiblich und das andere männlich.
Genau, und dann häufig eben auch gegen die Stereotype. Ne? Er sagt jetzt nicht Krankenschwestern, Ärzte, sondern er sagt halt Ärztinnen und Pfleger oder so.
Ne? Ah ja.
Und kann man auszählen, dann sieht man, das ist gut ausbalanciert. Also da machen sich Leute Gedanken, die Reden schreiben. Und man sieht daran, dass das generische Maskulinum wirklich an Überzeugungskraft verloren hat. Ja? Also immer weniger Leute halten das für eine angemessene Form. Gibt es auch Umfragen zu? Ne? Wir kennen alle die Umfragen. 80% oder so lehnen den Genderstern ab. Ja, aber wir können auch anders fragen, wie viele Leute finden denn, dass Kandidaten das angemessene Wort ist, um Kandidatinnen und Kandidaten zu bezeichnen. Und das sind nur 20% oder so.
Interessant.
Bestimmten ne? Also da würde ich sagen, das scheint langsam Mainstream zu werden, dass das generische Maskulinum einen ganz klaren Male-Bias hat. Und ob jetzt welche Alternativform sich durchsetzt, das ist völlig offen. Aber ich glaube nicht, dass wir zurückgehen in die 60er Jahre und zurück zur alleinigen Sichtbarkeit der männlichen Form.
Ja, das hoffen wir auf jeden Fall. ganz kurze Frage zum Jugendwort des Jahres. Wie stehst du dazu? Also dieses Jahr ist es Aura. Nur zur Info, das weißt du wahrscheinlich sogar. Wie findest du diese Würdigung dieses Wortes?
Ich finde es okay. Ich danke dem Himmel, dass es nicht Talahon geworden ist. Dann hätte nämlich vor allem eine Ecke des öffentlichen Diskurses gejubelt, nämlich rechts außen, die ganz klar mit dem Ziel reingegangen sind, dieses Wort zum Jugendwort zu machen. Gab es Aufrufe und so, und es ist einfach rassistisch. Insofern können wir dem Himmel danken, dass es nicht passiert ist.
Ja. Ja.
Platz 2, ne? Ist es geworden, glaube ich.
Ist auf jeden Fall unter den Top 3.
Ja. Aura finde ich okay.
Ich sehe das auf TikTok schon häufig. Aber das ist natürlich auch nur meine Beobachtung. Aber ich sehe schon viele TikToks mit Aura.
Mit Aura.
Also wo irgendjemand Aura hat. Zum Beispiel irgendein Soundtrack und dann irgendeine Person in Slow-Mo und dann steht so irgendwie Aura. Weiß ich nicht.
Ja,
das
und,
ist Aura.
Und sowas wie Aura minus 10.000, ne?
Ja.
Ja, genau, die Beispiele habe ich auch gesehen, weil wir mussten uns natürlich Beispiele dazu durchlesen und dann war auch krass, wie du die Nüsse mit den Zähnen knackst, plus 1.000 Aura ist ein Beispiel.
Ja, aber da weiß man halt auch nicht, wie, also die Aktion Jugendwort des Jahres hat ja selber auch Einfluss auf das Feld, was sie vorgibt zu beschreiben. Ja, weil dann diese Listen sind ja sehr, die werden ja wahnsinnig populär immer, ne? Und dann gibt es 10.000 TikToks über diese Listen, dann gibt es Susanne Daubner, die auch verliest und so weiter, wird eine riesen Show drum gemacht. Und was auf dieser Shortlist landet, hat dann auch eine gute Chance, allein schon deswegen auch benutzt zu werden. Ne?
Ja.
Und deswegen bin ich mir bei Aura nicht sicher, wie viel davon ist sozusagen durch die Aktion erst induziert worden.
Auf jeden Fall besser als Mombi, weil Mombi war auch mal Jugendwort des Jahres und hat wirklich niemand hat das gesagt. Niemand. Mittlerweile sagen das Leute so mit dem Augenzwinkern, aber damals.
Ah, okay, auch gut. Ach gut, dann nehme ich das jetzt so mit.
Vielen, vielen Dank, Simon, dass du heute dabei warst und uns Rede und Antwort gestanden hast. Schaut euch unbedingt mal Simons Buch an. Sprache ist, was du draus machst. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne unseren Podcast Was los Wissenschaft, um keine Folge mehr zu verpassen. Ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schaut auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, auf dem von Simon, @fußballlinguist mit 2L und auf dem von Lisa und auch auf meinem Kanal. Und ganz zum Schluss, wie immer, wenn ihr Themenwünsche habt oder Feedback dalassen wollt, dann schickt uns gerne eine Mail an kontakt@waslostwissenschaft.de. Vielen Dank. Tschüss.
Ciao.
Tschüss zusammen. Vielen Dank.